Ja, auch von mir noch einen offiziellen herzlichen guten Morgen. Ich bin ja ganz froh, dass noch einige sitzen geblieben sind. Aber bevor ich beginne, möchte ich noch einmal stille werden. Herr, bedank für den heutigen Tag, dass du auch heute noch zu uns reden möchtest, Herr. Worte des Lebens, Herr. Und so bitte ich dich, Herr, dass du mich gebrauchen möchtest, Herr, dass ich zum Segen werde, Herr. Und dass du durch mich sprichst. Amen. Das Thema, was ich heute Morgen habe, ist die Gnade Gottes. Ist sie uns zur Gewohnheit geworden? Und manchmal habe ich so den Eindruck, als wenn die Gnade Gottes uns in der Tat zu einer gewissen Gewohnheit geworden ist und da heraus resultiert vielleicht eine gewisse Lauheit, eine gewisse Nicht-Ernst-Nehmen der Sünde. Wenn wir mal so ein bisschen in der Vergangenheit oder in die Vergangenheit hineinschauen, wenn ich bedenke, dass wir seit dem 2. September 1945 Frieden haben dürfen in Europa, in Deutschland. Das sind 77 Jahre bis zum heutigen Tag. Wir wissen, dass das nicht mehr ganz so mit dem Frieden ist, aber hier in Deutschland dürfen wir noch von Frieden und Freiheit reden. Aus den Überlieferungen der Alten, aber aus der vorigen Generation, was 45 nach Kriegsende, was für eine Not da war. Und wenn wir dann sehen, wie dann die sogenannten goldenen 50er Jahren ein wirtschaftlicher Aufschwung, ein Wohlstand, ein Wiederaufbau stattfand, ein Segen da war und dann eben auch die 68er, so als Beginn der Abkehr von Gott, wo man alles in Frage gestellt hat, die Autoritäten, alles, was man bis dahin für voll genommen hat, wurde in Frage gestellt, eben auch die christlichen Werte und das Leben ausgerichtet nach der Bibel über Bord geworfen. Und wir sehen die 70er, die 80er, die 90er, wie dieser Geist sich immer weit fortpflanzt, auch in die Gemeinden hinein, und es passiert nichts. Kein Gericht, kein Strafgericht, kein Feuer vom Himmel, keine Katastrophen. Die Jahrtausendwende 2000, 2010, 2020 beschreitet immer weiter fort. Ehe für alle, gendergerechte Sprache, die Unzucht, ja die Gottesleumdung, dass man eben auch aus der europäischen Verfassung den Gottesbezug bewusst heraushalten will. Christliches Abendland war es einmal. Der Islam gehört nun zu Deutschland. Und auch bis hierher möchte man sagen, über alles, es ist ja noch nichts passiert. Gibt es da überhaupt ein Gericht Gottes? Ist es wirklich wahr, dass man im Alten Testament von dem Gericht Gottes liest? Da ist der Strafende, der zornige Gott, und im Neuen Testament, da ist dann die Gnade in Christus und das ist dann alles etwas anderes. Ein Gott, zwei Gesichter oder gar zwei Götter. Und auch von den Kanzeln muss man feststellen, sind diese Themen wie Gericht Gottes, der Zorn Gottes und auch die Schuld des Menschen, die Sünde und Buße, weitestgehend verdrängt worden. Davon hört man nicht mehr ganz so viel, dass es um Leben und Tod geht. Um ewiges Leben und ewigen Tod, um ewige Verdammnis. Das ist die Realität. Und wenn wir heute Morgen so schön gesungen haben, der Wahrheit ins Auge zu blicken, wer traut sich das noch? Der Wahrheit ins Auge zu blicken, denn es könnte bedeuten, dass ich dem Tod ins Auge blicke und meines eigenen Versagens und dem Gericht Gottes über mir. Das ist die Wahrheit. Wer traut sich das noch zu predigen oder es zu tun und sich an Gottes Wort zu prüfen? Wie gesagt, diese Themen sind absolut nicht populär, widersprechen unserer Auffassung, unseren Vorstellungen, unserem Denken, unserer Prägung in dieser heutigen Zeit, wo dieser Zeitgeist prägt durch eine falsche Toleranz, ein falsches Menschenbild, ein humanistisches Menschenbild, der Mensch ist gut, edel und so weiter. Humanismus. Und auch von einem falschen Gottesbild. Und man möchte glatt meinen, in diesem Wohlstand, in dem wir leben, über alles, ich will nicht sagen, dass jeder, naja, ich weiß nicht, wohin mein Geld, aber über alles dürfen wir von einem Wohlstand reden. Und in dieser Zeit von einem Gericht Gottes zu reden, macht man sich da nicht lächerlich? Und auch in der Gemeinde, wenn wir in die erste Gemeinde bedenken, wo Sünde hineinkam, sie sind beide tot umgefallen. Siehe, die Männer, die oder die Füße der Männer, die deinen Mann zu Grabe getragen haben, kommen gerade wieder und bringen auch sie dann zu Grabe. Ich hätte jetzt fast provokant gefragt, wann ist das letzte Mal bei uns jemand tot umgefallen? Also Gericht und darüber in dieser heutigen Zeit. Und das ist eben, was mich so ein wenig nachdenklich macht. Und ich möchte uns einmal aus dem Römerbrief etwas vorlesen. Aus dem 7. Kapitel. Was wollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Da nahm aber die Sünde einen Anlass durch das Gebot und bewirkte in mir jede Begierde, denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Und hier sehen wir doch, es gibt ein Gesetz. Wenn es ein Gesetz gibt, gibt es auch einen Richter. Ein göttliches Gericht und ein göttliches Gesetz. Und ich möchte diesen Vers fast noch etwas ergänzen und sagen, ein Gesetz ohne Richter ist machtlos, ist wirkungslos. Ein Richter, der das Recht beugt, der Fünfe gerade sein lässt, wie wir es teilweise hier und dort auch erleben, das Mittel der Rechtsbeugung, dann verfehlt das Gesetz seinen Sinn, seine Wirkung und seinen Zweck. Dann ist beides machtlos. Und so haben wir eben, und wir wissen, das Gesetz Gottes und den Richter, Gott, der es dann sehr genau nimmt und der ihm nicht fünfe gerade sein lässt. Er richtet ganze Völker und jeden Einzelnen. Und zum ersten Mal, wo wir davon lesen, wie ein ganzes Volk, ja die gesamte Menschheit richtet, sehen wir im 1. Mose die Sintflut. Als ihm das Maß der Sünde voll war. Oder eben die Gnade komplett ausgereizt wurde. Lesen wir diesen, ja ich möchte fast sagen, schrecklichen Vers. Wir wissen, wie Noah in die Arche gegangen ist mit den Tieren. Und wie es dann heißt, und der Herr schloss hinter ihm zu. Und die Sintflut war 40 Tage auf der Erde. Und die Wasser schwollen an, hoben die Arche hoch, sodass über die Erde schwebte. Und wir wissen, dass alles mit dem Wasser bedeckt wurde, bis alles vertilgt wurde. Alles wurde von der Erde vertilgt. Nur Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Und die Wasser blieben hoch über der Erde 150 Tage lang. Als die Gnade vorbei war und das Gericht Gottes, kein Erbarmen. Es ist schon eine schreckliche Härte und Ernsthaftigkeit, die uns hier das Wort Gottes vor Augen führt. Männer, Frauen, Kinder, Tiere, Vieh, alles ausgelöscht, wenn die Gnade Gottes aufhört, wenn sie bis zum Letzten ausgereizt wurde und das Gericht Gottes ohne Ansehen der Person, ohne Gnade über die Menschheit hereinbricht. Ein zweites lesen wir auch, oder können wir lesen, was eben auch davon spricht, wenn das Maß der Sünde voll ist. Oder ich möchte noch einmal bei dem ersten bleiben. Wenn wir dann weiterlesen, wie dann eben die Gnade Gottes dann uns dann dargestellt wird oder uns sich dann offenbart. Nachdem eben die Sintflut vor bei war und Noah aus der Arche stieg und Gott eben einen Bund mit Noah macht. Siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit eurem Samen und mit eurem Samen, der nach euch kommt. Auch mit allen lebendigen Wesen bei euch, mit Vögeln, Vieh und allen Tieren der Erde bei euch, mit allen, die aus der Arche gegangen sind, was für Tiere es seien auf der Erde. Und ich will meinen Bund mit euch aufrichten, dass künftige nie mehr alles Fleisch von dem Wasser der Sintflut ausgerottet wird und dass auch keine Sintflut mehr kommen soll, um die Erde zu verderben. Einen Bund, den er mit uns und mit den Tieren, mit dem Vieh er geschlossen hat. Und Gott sprach, dies ist das Zeichen des Bundes, den ich festsetze auf ewig, auf ewige Geschlechter, hin zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen, die bei euch sind. Meinen Bogen setze ich in die Wolken. Der soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Wenn es nun geschieht, dass ich Wolken über die Erde sammle und der Bogen in der Wolken erscheint, dann will ich an meinen Bund gedenken, der zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch besteht. Hier sehen wir schon wieder etwas von der Gnade Gottes. Der Regenbogen, den er als Zeichen gegeben hat, kein physikalisches Naturgesetz, kein Phänomen, kein wie schön, sondern es ist ein Zeichen Gottes für den Bund, den er mit uns und dem Vieh geschlossen hat, nämlich, dass er nie wieder eine Sintflut über uns hineinbrechen will, über uns kommen lassen will. Und wenn wir dann sehen, was der Mensch aus diesem Bogen gemacht hat, aus diesem Zeichen des Friedens Gottes mit dem Menschen, mit Füßen getreten und ist Symbol für Gesetzlosigkeit und Unzucht geworden. Ein Gesetz ohne Richter, so wird es ausgelegt. Und so wird es ausgelebt. Und ich komme zu dem nächsten, eben, wo es auch um ein Volk geht. Über Abraham, auch im Alten Testament. Ich lese uns einmal den Zusammenhang etwas. Und es geschah, als die Sonne anfing, sich zu neigen, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham, da hieß er noch Abraham, und siehe, Schrecken und große Finsternis überfielen ihn. Da sprach er zu Abraham, du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört. Und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten. Und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. Und du sollst in Frieden zu deinen Vätern eingehen und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen in der vierten Generation wieder hierher kommen, denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Das Maß der Amoriter ist noch nicht voll. Auch hier lesen wir etwas von dem Gericht, was über dieses Amoriter-Volk kommen soll, aber eben noch nicht über 400 Jahre noch Gnadenzeit, bis das Maß der Sünde voll ist. Bis eben, ja, dann das Gesetz, oder die, nicht das Gesetz, sondern das Gericht Gottes über dieses Volk ergeht und er sein Volk als ausführende Gewalt benutzt. Und wir lesen es an mehreren Stellen, wenn das Gesetz oder wenn das Gericht Gottes kommt, dass es dann sein kann, nicht nur sein kann, sondern dass dann Gott nicht mehr hört und auch nicht mehr sieht. Im Alten Testament wie auch im Neuen Testament finden wir das. Auf der einen Seite eben, wo es heißt, ihr habt gesagt, Gott sieht nicht und jetzt sehe ich nicht, wo es um das Gericht geht. Wenn ich an das Neue Testament denke, wo Jesus zu den Pharisäern oder andersherum die Pharisäer zu Jesus sagen, nachdem Jesus ja den Blindgeborenen sehend gemacht hat und über die Blindheit gesprochen hat, dass er gekommen ist, die Blinde sehend zu machen, und die Pharisäer und Schriftgelehrten ihn fragen, sind wir auch blind? Und er ihnen antwortet, wärt ihr blind, hättet ihr keine Sünde. Aber weil ihr sagt, ihr seid sehend, bleibt die Sünde auf euch. Bleibt der Zorn, bleibt das Gericht Gottes auf ihnen, über ihnen. Und er richtet jeden Einzelnen. Jeder Mensch wird einmal vor Gott stehen, das wissen wir. Das sagt sein Wort. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Und ich finde dieses Beispiel, was uns gegeben ist in Daniel 5, sehr eindrucksvoll. Von dem König Belsazar. Er veranstaltete für tausende Großen ein prächtiges Mahl und trank Wein vor den Tausenden. Und während er sich den Wein schmecken ließ, befahl Belsazar, man solle die goldenen und silbernen Gefäße herbeibringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen hatte, damit der König samt seinen Großen, seinen Frauen und seinen Nebenfrauen daraus trinken könne. Da wurden die goldenen Gefäße herbeigebracht, die man aus dem Tempel, aus dem Haus Gottes in Jerusalem weggenommen hatte, und der König trank daraus samt seinen Großen, seinen Frauen und seinen Nebenfrauen. Sie tranken Wein und priesen die Götter aus Holz und Silber, aus Erz, aus Eisen, Holz und Stein. Im selben Augenblick erschienen Finger einer Menschenhand. Die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand des königlichen Palastes. Und der König sah die schreibende Hand. Da verfärbte sich das Angesicht des Königs und seine Gedanken erschraken ihn. Und alle Kraft wich aus seinen Gliedern und seine Knie schlotterten. Der König schrie mit lauter Stimme, man solle die Wahrsager, Chaldäer und Zeichendeuter holen. Und der König begann und sprach den Weisen zu Babel und so weiter, sie sollten diese Schrift deuten. Hier im Siegesrausch, in Wollust berauscht, machttrunken, mir gehört die Welt, kein Gott über mir. Und dann das Gericht Gottes. Da war er auf einmal stocknüchtern. Ihm schlotterten die Knie und die Kraft wich von ihm. Es ist doch schon interessant. Sie haben den Göttern zugeprostet, die doch den Gott Israels besiegt haben. Er hatte doch Sieg. Sie haben doch Israel besiegt. Hätte er da nicht annehmen müssen, dass die Hand einer seiner Götzen ist, die ihm vielleicht zuprostet, die ihm darin bestärkt, dass doch der Gott Israels tot war, aber es verfiel ihn ein tiefer Schrecken, obgleich er noch gar nicht wusste, was diese Schrift besagt. Und ich glaube, das ist auch ein Geheimnis. Wir merken, wenn Gottes Hand auf uns, schwer auf uns lastet, wenn sein Gericht sich uns naht, unsere Seele weiß es wohl, unser Innerstes, und wird unruhig, ja, bis zu Tode geängstet. Und wir wissen, wie es weitergeht. Die Schrift, Mene, Mene, Tekel, Uphasin, gewogen, gewogen, zu leicht. Und er starb noch in derselben Nacht. Etwas, was eigentlich genauso schrecklich ist. In Hebräer 12, Vers 17 lesen wir von ihm, und achte darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden, dass nicht jemand ein unzüchtiger oder ein gottloser Mensch sei wie Esau, der um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er nachher verworfen wurde, als er den Segen erben wollte. Denn obgleich er ihn unter Tränen suchte, fand er keinen Raum zur Buße. Und das ist etwas Schreckliches, wenn ein Mensch keinen Raum mehr zur Buße findet. Dieses Jahr später einmal. Keinen Raum zur Buße. Obgleich er wohl unter Tränen sie suchte. Und wenn ich dann in den 1. Mose hineingehe, in diese Begebenheit, als Jakob seine Söhne segnete, diesen besonderen Erstgeburtssegen, ein besonderer Segen. Isaak, Entschuldigung. Als Isaak seine Söhne segnete, Jakob sich den Segen erschlichen hat, Da entsetzte sich Isaak über die Maßen und sprach: Wer ist denn der Jäger, der ein Wildbret gejagt und mir aufgetragen hat? Ich habe von allem gegessen, ehe du kamst, und habe ihn gesegnet. Er wird auch gesegnet bleiben. Da ist nichts, oh, ein Fehler, rückgängig. Esau, du? Nein, Esau nicht. Als Esau diese Worte seines Vaters hörte, schrie er laut auf und wurde über die Maßen betrübt und sprach zu seinem Vater: Segne doch auch mich, mein Vater. Er sprach: Dein Bruder ist mit List gekommen und hat deinen Segen weggenommen. Da sprach er: Er heißt mit Recht Jakob, denn er hat mich zum zweiten Mal überlistet. Mein Erstgeburtsrecht hat er weggenommen. Und siehe, nun nimmt er auch meinen Segen. Und er sprach: Hast du mir keinen Segen zurückbehalten? Da antwortete Isaak und sprach zu Esau: Siehe, ich habe ihn zum Herrn über dich gesetzt, und alle seine Brüder habe ich ihm zum Knechten gegeben. Mit Korn und Most habe ich ihn versehen. Was kann ich nun für dich tun, mein Sohn? Esau sprach zu seinem Vater: Hast du denn nur einen Segen? Mein Vater, segne doch auch mich, mein Vater. Und Esau erhob seine Stimme und weinte. Da antwortete Isaak sein Vater und sprach zu ihm: Siehe, fern vom Fett der Erde wird dein Wohnsitz sein und fern vom Tau des Himmels von oben. Von deinem Schwert wirst du leben und deinen Bruder dienen. Es wird aber geschehen, wenn du dich befreien kannst, wirst du dein Joch von deinem Hals reißen. Ich glaube, es ist hier viel mehr als nur einen Erstgeburtssegen, was uns hier beschrieben wird. Das Erkennen oder das Geringachten der Erwählung, der Hoffnung, der Vergebung. Esau hat sein Erstgeburtsrecht für gering geachtet, obgleich er den Glauben seines Vaters gesehen hat. Er lebte in dem Hause, hat er doch nichts von seinem Vater gelernt. Er hat ihn gering geachtet. Er war, man könnte sagen, so für alles offen. Ja, das ist ja schön für meinen Vater und auch für Gott und so, ja. Aber die sind ja auch und hier ist auch, und er achtete als gering. Wir wissen, er schlich ihn nicht, er kauft um ein Linsengericht, hat Jakob das Erstgeburtsrecht, weil Esau es dahin gegeben hat. Und hier dann diese bittere Realität: Er hat keinen Segen mehr für ihn. Es ist weg. Fern vom Fett der Erde wird dein Wohnsitz sein, fern vom Tau des Himmels. Es klingt fast wie der Richterspruch über einen gottlosen Menschen, der zur ewigen Verdammnis verurteilt ist. Fern vom Himmel. Und wir wissen eben, das ist auch interessant, dieses Prophetische mit dem Joch, dass in der späteren Geschichte die Edomiter, eben die Nachkommen Esaus, immer wieder gegen Israel stritten, gegen sie Krieg führten, um dieses Joch von sich zu reißen. Aber es blieb. Und das ist eben dann wiederum auch eine schreckliche Realität. Wenn kein Raum mehr zur Buße ist und wenn, ich möchte sagen, das Gnadenkonto komplett aufgebraucht ist. Und man stellt sich manchmal auch die Frage, wie auch unsere Vorväter schon teilweise, aber umso mehr, ob vielleicht auch wir, das deutsche Volk, dieses Gnadenkonto aufgebraucht haben. Ist noch Raum zur Buße, zur Gnade? Deswegen ist es ein ernstes Wort, wenn es heißt: Heute, da ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Dass wir es festmachen. Dass wir nicht sagen: Später vielleicht einmal. Es kann ein zu spät geben, wo Gott dann nicht mehr will, wo dann kein Raum mehr zur Buße ist. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, oder das Thema, was mir dann kam, ist: Vom Gnadenkonto zu Gnade um Gnade. Diese beiden Begrifflichkeiten fand ich so prägend. Über das Gnadenkonto habe ich ausführlich ausgelegt, ausgeführt. Aber wir kennen auch dieses Gnade um Gnade. Man möchte fast meinen, wie kommt man dazu, dass wir aus der Gnade heraus leben dürfen? Ein Gnadenkonto, was niemals überzogen werden kann. Gnade um Gnade. Jeden Tag aufs Neue Gnade. Und ich denke, dass es uns in Hiob auch sehr eindrücklichst beschrieben wird. Im 33. Kapitel. Sondern Gott redet einmal und zum zweiten Mal, aber man beachtet es nicht. Im Traum, im Nachtgesicht, wenn tiefer Schlaf den Menschen befällt und sie auf ihrem Lager schlummern, dann öffnet er das Ohr der Menschen und besiegelt seine Warnung an sie, um den Menschen von seinem Tun abzubringen und den Mann vor dem Hochmut zu bewahren, damit er seine Seele vom Verderben zurückhalte und sein Leben davon in den Wurfspieß zu rennen. Er züchtigt ihn mit Schmerzen auf seinem Lager. Ja, er straft sein Gebein sehr hart, dass ihm das Brot zum Ekel wird und seiner Seele die Lieblingsspeise. Sein Fleisch schwindet dahin, man sieht es nicht mehr, und seine Knochen, die man sonst nicht sah, liegen bloß. Seine Seele naht sich dem Verderben und sein Leben den Todesmächten. Wenn es dann für ihn einen Gesandten gibt, einen Mittler, einen aus Tausenden, der dem Menschen seine Gerechtigkeit verkündigt, so wird er sich über ihn erbarmen und sprechen: Erlöse ihn, damit er nicht ins Verderben hinabfahre. Ich habe ein Lösegeld gefunden. Es ist schon eine interessante Sache, die uns hier beschrieben wird. Wenn der Mensch die Hand Gottes, das Gericht Gottes über sich spürt, das kann in mancherlei Weise sein. Hier lesen wir auf jeden Fall auch von einem leiblichen Zerbruch. Tiefste Not. Ich glaube, im Angesicht des Todes hört sich sämtlicher Atheismus auf, sämtliche Weltanschauungen, sondern dann hat man wohl auch nur noch das eine: Wie werde ich selig? Und ich denke, wer das gespürt hat in seinem Leben, wenn Gottes Hand auf einem gelastet hat, wenn die Furcht Gottes über einen Menschen gekommen ist und er seine eigene Verlorenheit erkannte, wenn er Auge in Auge mit der Wahrheit war, der versteht die Gnade. Und wie wertvoll und wie kostbar diese Gnade, dieses Evangelium ist. Mehr als nur eine frohe Botschaft, sondern es ist die Botschaft unserer Erlösung, unserer Errettung. Und ich finde es so interessant, wie es Hiob oder hier in Hiob eben heißt: Wenn es dann für ihn einen Gesandten gibt, einen Mittler, einen aus Tausenden, wenn Gott dann einen Menschen zu diesem Menschen schickt, wir dürfen Mittler an Christi Statt sein, einer von Tausenden, geschickt zu dir, zu diesem Menschen, der Geist gewirkt zum Leben reden, helfen kann. Ich habe ein Lösegeld gefunden. Was für eine gewaltige Botschaft. Was für eine gewaltige Botschaft. Ich habe ein Lösegeld gefunden. Du bist nicht verdammt. Du musst nicht in Ewigkeit sterben, sondern es gibt jemand, der für dich das Lösegeld bezahlt hat, der es hat. Wir wissen es, dass es Jesus Christus ist. Am Kreuz auf Golgatha, als er sein Leben gelassen hat für uns, war sein Lösegeld sein Blut, das er für uns vergossen hat. Alsdann wird sein Fleisch frischer sein als in jungen Jahren. Er wird zurückkehren zu den Tagen seiner Jugend. Er wird zu Gott flehen und er wird ihm gnädig sein. Ja, er wird ihn sein Angesicht sehen lassen, mich jauchzen. Und er wird dem Menschen seine Gerechtigkeit wiedergeben. Der wird dann singen vor dem Menschen und sagen: Ich hatte gesündigt und das Recht verkehrt, aber er hat mich nicht vergolten, wie ich verdiente. Er hat meine Seele erlöst, dass sie nicht ins Verderben hinabgefahren ist, sondern mein Leben das Licht wieder sieht. welch eine wunderbare Begebenheit uns hier beschrieben wird über die Bekehrung. Dann wird wieder neue Kraft in diesen Menschen hineinkommen. Und er wird ihm von den Menschen Zeugnis geben. Jawohl, ich bin ein Sünder. Ich hätte den Tod verdient wie der Schächer am Kreuz. Aber mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, derer ich nicht wert, wie es in einem Lied heißt. Gnade. Und in meinem Leben ist wieder Licht. Welch eine wunderbare Hoffnung haben wir, dürfen wir haben durch Jesus Christus, wenn wir ihn angenommen haben, wenn wir dieses Lösegeld für uns in Anspruch nehmen und ihn für uns bezahlen lassen, dann dürfen wir Gnade um Gnade haben. Und das ist so etwas Kostbares. Gnade um Gnade. Wir dürfen in dieser täglichen Buße leben, dass wir eben von unserem verkehrten Weg umkehren dürfen, wie es Luther auch sehr deutlich macht und sehr wichtig war, dass wir als Christen in einer täglichen Buße leben. Ja, das ist dieser Kampf, den wir dann kämpfen, dieser gute Kampf des Glaubens, dass wir unsere Sünden immer wieder zum Kreuz bringen dürfen und Umkehr halten dürfen. Ja, es ist aber auch ein Leben, wo wir dann traurig über uns selber sind. Ich elender Mensch, das Gute, was ich will, schaffe ich nicht zu vollbringen. Das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Das ist dieser Kampf des Glaubens, den wir haben. Deswegen sind wir auch manchmal niedergeschlagen, enttäuscht von uns selber, dass wir wieder gesündigt haben. Siehe, ich mache alles neu und dann schauen wir auf uns und müssen feststellen, ich glaube, das trifft auch mich nicht zu, bei mir ist noch nichts neu und wir dürfen aber wiederkommen. Der Gerechte fällt 7-mal und steht 7-mal wieder auf. Das ist die Gnade. Und dann dürfen wir feststellen, wie Christus in der Tat alles neu gemacht hat. Eine neue Gesinnung, ein neues Leben, was schrittweise immer mehr Form und Gestalt in uns nimmt. Und das ist eben die große Frage immer, sind wir auf dem Wege, jagen wir der Heiligung nach, ist Christus in uns, kann er uns verändern oder sind wir auf halbem Wege stehen geblieben, zu halb bekehrt? Und das ist eben, dass wir es festmachen sollen. Unsere Erwählung, unsere Erlösung in Christus Jesus, heute, da wir seine Stimme hören, dass wir es festmachen, dass wir diesen Moment der Gnade nicht an uns vorüberziehen lassen, sondern es ergreifen. Und dann dürfen wir Gnade um Gnade leben und ist Friede für unsere Seelen, wie wir schon heute Morgen gehört haben. Diesen tiefen Frieden, den wir dann haben dürfen, eine gelassene Haltung des Herzens, dieser Friede mit Gott, der uns Kraft gibt, der uns hindurchführt durch dieses Leben. Und ich möchte uns auch aus Hiob eine Textstelle lesen, die ich sehr passend finde, was dieses neue Leben betrifft. Beinhaltet auch einige Verheißungen, die ich nicht so generell eins zu eins auf jeden übertragen würde, aber zwei Dinge würde ich schon sagen, das hat eine Allgemeingültigkeit. Aus dem 5. Kapitel. Siehe, selig ist der Mensch, den Gott zurechtweist. Darum widersetze dich der Zucht des Allmächtigen nicht. Denn er verletzt und verbindet. Er zerschlägt und seine Hand heilt. In 6 Trübsalen wird er dich erretten. In 7 wird dich kein Übel anrühren. Das ist, glaube ich, das, was wir auch alle als Christen erleben. Ja, er weist uns zurecht, damit wir eben nicht verloren werden. Ja, und oftmals widersetzen wir uns dennoch. Aber seine Liebe und seine Gnade, seine Geduld hält uns und ist alle Tage neu, dass er uns eben zum Leben zieht und züchtigt. Er verletzt und er verbindet. Er zerschlägt und seine Hand heilt. Auch das, wenn wir dann, ja, unser alter Adam stirbt und wir ablegen müssen und es nicht immer leicht ist, so erleben wir doch auch immer wieder seine heilende Hand, seine segnende Hand, die uns wieder neue Freude ins Herz gibt, auch in den Trübsalen. Ich glaube, wer jung ist, kann es vielleicht noch nicht so, wer älter ist, kann da auch noch viel mehr von erzählen, von den Trübsalen des Lebens und wie Christus dahin durchführt und er bei uns ist. In der Hungersnot wird er dich vom Tod erlösen und im Kriege von des Schwertes Gewalt. Er wird dich verbergen vor den Geißel der Zunge, dass du dich nicht fürchten musst, wenn Verderben kommt. Über Verderben und Hunger wirst du lachen und dich vor den wilden Tieren im Lande nicht fürchten. Denn dein Bund wird sein mit den Steinen auf dem Felde und die wilden Tiere werden Frieden mit dir halten. Und du wirst erfahren, dass deine Hütte Frieden hat und wirst deine Städte überschauen und nichts vermissen. Und du wirst erfahren, dass deine Kinder sich mehren und deine Nachkommen wie Gras auf Erden sind. Und du wirst im Alter zu Grabe kommen, wie Gaben eingebracht werden zur rechten Zeit. Siehe, das haben wir erforscht, so ist es. Darauf höre und merke du dir's. Ich finde gerade dieses letzte ein wunderbares Bild. Und du wirst im Alter zu Grabe kommen, wie Gaben eingebracht werden zur rechten Zeit. Wenn wir diesen Weg mit Jesus gehen, wenn wir uns von ihm züchtigen, zurechtweisen lassen und er in uns Gestalt annehmen wird, dürfen wir Frucht bringen. Und am Ende wissen wir alle, wie es beim Bauern ist, wenn es reif ist, dann wird es eingefahren, die Ernte. Und so ist dieses Bild, finde ich, so gewaltig. Im Alter wirst du zu Grabe kommen, aber eben nicht sterben und weg, sondern wie eine Gabe, die ihm eingebracht wird. Geh ein, du getreuer Knecht, zu deines Herrn Freude. Was ist das für eine gewaltige Verheißung, die wir haben dürfen, wenn wir an ihm bleiben, dass wir Frucht bringen und dann, wenn die Frucht reif ist, ja heimgebracht werden. Und das wünsche ich uns allen, dass das in unserem Leben mehr und mehr Gestalt annimmt und dass wir unsere Erwählung in Christus, unsere Krone des Lebens nicht rauben lassen, sondern festmachen, fest an ihm bleiben. Amen.